Herzlich willkommen zu den Tennisproleten. Schön, dass ihr wieder einschaltet, uns zuhört. Und uns heißt nicht nur mir, sondern auch Henrike. Hallo Henrike.
Hallo Tobi.
Soll ich jetzt einleiten mit die Saison neigt sich? Nein, ich fange mal andersrum an und sage, Henrike, du musst mich heute so ein bisschen durch die aktuelle Tenniswelt führen, was so alles los ist, denn ich selber habe nur ziemlich wenig mitbekommen, aber ich sage mal so, das, was ich mitbekommen habe, hat mich sehr beeindruckt, nämlich so vielleicht nur ganz kurz zusammengefasst, ein wiedererstarkter Alexander Zverev, unglaublich schöne News aus dem, soll ich jetzt sagen, Junioren- oder jüngeren Bereich des deutschen Tennis und ein aus der Ferne wahrgenommenes, fast schon lange nicht mehr so spannendes Rennen um den noch letzten verbliebenen Platz für die ATP Finals in Turin, gepaart mit einer Menge, glaube ich, Vorfreude im Damentennis auf spannende WTA-Finals. Das ist so die Headline, wie ich Tennis wahrgenommen habe in den letzten 2-3 Wochen. War es das für heute, oder?
Ja, da war ich so ungefähr das, was ich auch weiß. Garniert mit den Details, dass ich mir zum Beispiel abgewöhnen muss, Paris, Paris-Bercy zu nennen.
Weil ja, ich krass, nicht oder?
Die sind ja jetzt in Nanterre oder was? Nancy, keine Ahnung, ich muss nochmal nachgucken,
wo auch immer sie jetzt sind. Nein, das ist in La Défense. In La Défense,
das ist ein Stadtteil Paris. Genau, das ist, so heißt die Arena, La Défense Arena, genau, die ist in Nanterre. Das ist ein Vorort von Paris und nicht mehr in Paris-Bercy. Für mich ist das immer Paris-Bercy gewesen. Ja. Also die ganze Woche musste ich immer so auf den Kopf kloppen und sagen, es ist nicht Paris-Bercy, es ist nicht Paris-Bercy, es ist nicht Paris-Bercy.
Hast weil du wenn da ich an ja, ja sorry wenn ich an
weil wenn ich an Paris denke, denke ich meistens an die French Open, deswegen für mich ist Paris French Open und Paris-Bercy war immer das Masters.
Das stimmt, und das ist ja dieses Jahr das erste Mal in diese riesengroße neue Arena umgezogen. Ich habe das gestern erstmalig gesehen, da gab es eine tolle Luftaufnahme bei herrlichem Pariser Herbstwetter und sehr imposant von außen. Von innen ist es die meiste Zeit grau mit grünem Spielbelag und dunkel hinten dran. Deswegen meine Frage, hast du in der Berichterstattung so drumherum irgendwie schon ein bisschen was mitbekommen, was so Stimmung oder Veränderung oder so angeht? Kannst du dazu was beitragen? Also im Vergleich zu Bercy? Also,
ich war ja selber schon in Bercy, also ich bin selber schon beim Turnier gewesen. Das ist jetzt aber auch schon 30 und ein Jahr her. Aber ich war natürlich noch in der alten Arena, der, ich glaube, Accor Arena hieß die.
Ja.
Und ich hätte jetzt, wenn ich nur geguckt hätte, ohne zu wissen, dass da dieser Wechsel stattfand, wahrscheinlich spontan nicht so viel Unterschied gesehen, weil das ist auch wieder so eine dunkle Indoor-Veranstaltung. Also das ist das einzige Negative, was ich damals hatte. Ich bin, als ich in Paris-Bercy war, am Freitag gewesen, im Viertelfinal-Freitag. Und wenn du da wirklich den ganzen Tag irgendwie in dieser dunklen Halle sitzt und du hast auch keine Fenster und nichts. Also auch wenn du da auf den Rundkurs gehst und jetzt nicht am Matchcourt sitzt, ist da halt kein Fenster, kein nichts, kein gar nichts. Also das wird auf Dauer schon so ein bisschen arg düster. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das jetzt vergleichbar ist. Aber von der Stimmung her wirkte das ähnlich. Was muss man den Franzosen lassen? Die haben schon Bock auf Tennis und machen da auch gute Stimmung. Und das ist beim Masters nicht anders.
Bei dem bisschen, was ich bisher von Paris gesehen habe, würde ich da komplett mit dir gehen. Und was die Vergangenheit angeht, sehe ich es genauso. Ich glaube, ich war 2 oder 3 Mal da in Bercy. Und wie wahrscheinlich die meisten auch, bin ich mehr ein Fan von Open-Air-Turnieren und wo man dann einfach auch mal das Tageslicht sieht. Bercy war ja Dazu noch immer ja sehr, sehr eng, was jetzt diese beiden kleineren Chords angeht, wobei das wiederum auch was hat. Aber es war ja immer so ein bisschen wie wenn man früher in der Schulturnhalle irgendwie mit dem Hausmeister in den Keller geführt wurde, irgendwie, und dann waren da plötzlich zwei Tenniscourts. Also es hatte was Skurriles irgendwie, aber auch was extrem Nahes, also diese beiden Chords. Aber was mir eben immer gefehlt hat in Bessie, war so das Drumherum, dass man mal so ein bisschen flanieren kann zwischendrin, und so Arenen geben das halt wenig her. Und ich habe null Ahnung, wie das jetzt da in der neuen Arena ist. Also, du hast da nicht zufällig irgendwie auch was gehört oder gelesen in der Berichterstattung drüber.
Nee, da weiß ich auch nichts und ich würde dir zustimmen. Also dieses Flanieren, das hat mir damals in der alten Arena in Paris-Bercy auch so ein bisschen gefehlt. Du hast ja dann irgendwie einen Kaffee trinken können und all die Sachen, aber ja, so dass da mal ein Lädchen ist oder du mal auf einer Bank nett sitzen kannst und dir ein paar Bäume angucken, das ist da halt nicht. Wie das jetzt da in der neuen Arena ist, die ist ja eigentlich sonst ein Rugby-Stadion, glaube ich. Das weiß ich nicht, habe ich aber auch nichts zu gesehen. Müsste man mal gucken. Das Einzige, was ich mir noch angeguckt habe, sind die Ticketpreise und die waren wie in Paris-Bercy sehr ordentlich. Wir haben damals für den Viertelfinaltag, also vier Matches, irgendwie 90, 95 Euro bezahlt und
Oh,
haben wirklich vier
cool.
klasse Matches gesehen. Was damals, mein Gott, also das ist jetzt noch mal ganz tief Mottenkiste. Da haben noch Andy Murray gespielt. John Isner, Tsonga war noch dabei, Berdych weiß ich noch, Djokovic auch, Jack Sock hatte gespielt, wir waren noch dabei, weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall noch ganz viele Namen, die jetzt nicht mehr da sind und die alle für 95 Euro zu sehen, das war schon ganz geil. Und ich habe zwar jetzt nicht mehr Ticketpreise finden können für Day and Night Session kombiniert, weil da waren die Tickets ausverkauft und dann konntest du dir das auf der Website nicht mehr angucken. Aber ich hatte nach Einzeltickets geschaut für die Sessions, wo du dann zwei Matches siehst und du hast auch wieder Zugang zu den anderen kleineren Courts. Und da, glaube ich, fing es bei zwischen 25 und 30 Euro an, glaube ich, in der Ecke. Und das finde ich fair für zwei gute Matches.
Total, total. Also mit ordentlich meintest du ordentlich im Sinne von vernünftig.
Ja, genau.
Ja,
Nicht ordentlich im
ja,
Sinne von,
ja,
oh, das
ja.
ist teuer,
Ja.
sondern ich meine, klar, man muss natürlich die heutige Wirtschaftslage ansehen. Für manche Leute sind auch dann 35 Euro schon viel. Aber ich finde, für die Qualität, die du dann geboten bekommst von dem Spielerfeld, ist das was man sich mal gönnen kann.
Total,
Und
total.
ohne dann sofort ein Herzklappers dazu kriegen.
Nein, absolut. Das ist ja, glaube ich, auch hier immer wieder unsere Rede, dass man sagt, so gerade so bei den Masters-Turnieren, dieser Freitag mit Viertelfinals, der bietet echt immer satt Tennis für ordentlich, also für vernünftige Eintrittspreise, wenn man einfach dann sieht, dass man einen ganzen Tag auf so einer Anlage unterwegs ist. Wie gesagt, auf so einer Anlage, Flair drumherum kriegt man eben bei Open Air besser mit. Bei einer Hallenveranstaltung leidet das drunter, was aber nicht eben drunter leidet, und das wiederum macht es vielleicht dann doch auch besonders, ist, dass du natürlich in so einer Halle ganz dann wiederum mit ganz anderen Effekten arbeiten kannst, die du halt in einem Open-Air-Tennis-Stadion so nicht hast. Ja, du kannst zwar auch laute Musik machen irgendwie bei einer Open-Air-Veranstaltung, aber wo Paris schon immer gut war, war eben mit den entsprechenden Lightshows, die sie da dann auffahren und so. Und da haben die Franzosen schon ein ganz gutes Händchen, was so das Zusammenspiel aus Licht und Musik angeht und das Drumherum dann sehr, sehr stimmungsvoll, sagen wir mal, in Szene zu setzen. Insofern würde ich nach wie vor sagen, auch wenn ich die neue Arena jetzt nicht kenne, ist Paris tennistechnisch dann Ende Oktober schon immer wieder auch ein Besuch wert. Wenn einer oder eine von euch jetzt vor Ort war, schreibt uns gerne mal, wie eure Eindrücke vor Ort jetzt waren. Vielleicht auch im Vergleich, wenn ihr es von früher kennt. Wird uns wirklich interessieren. Denn abgesehen davon, dass das eben stimmungsvoll ist und wirklich auch gerade von Deutschland aus, je nachdem, wo man in Deutschland wohnt, ganz gut erreichbar ist, mal für einen mehrtägigen Trip und dann dort mal einen Tag zu verbringen, muss man sagen, dass jetzt in diesem Jahr natürlich diese Veranstaltung, also zumindest gefühlt für mich mit einer, Ja, wenn ich jetzt sage Qualität aufwarte, dann heißt es, ach so, vorher war es nicht qualitativ hochwertig. Nee, so würde ich es gar nicht sagen, aber ich habe das Gefühl, dass seit vielen Jahren der Kampf um diesen letzten verbliebenen Platz bei den ATP Finals selten so spannend war und vor allen Dingen dann doch mit so einer Güte an Tennis zelebriert wird, der dazu führt eben, dass Paris nicht so das Resterampen-Masters ist, sondern hier alle, übrigens inklusive Sinner, der zwar qualifiziert ist, für den geht es aber noch um die Nummer 1 Jahresende, dass hier alle durchziehen.
Ja, den Eindruck würde ich teilen. Es stimmt schon, dass Paris öfter mal so diesen Charakter hatte, nicht mehr ganz ernst genommen zu werden. Entweder reist da keiner an oder es macht halt nichts, den Top-Leuten macht es halt nichts, wenn sie in der ersten Runde rausfliegen. Und da stimme ich dir zu. Da hatte ich dieses Jahr auch den Eindruck, dass irgendwie da die Energie hochgehalten wurde. Und ich verstehe ja auch, dass man Ende Oktober, Anfang November nach einer langen Tour nicht mehr voller Elan noch durch alles durchhopst. Aber es stimmt schon, dass auch so das Level der Dynamik unter den Spielern sehr, sehr groß ist. Und man auch irgendwie so das Gefühl hat, dass es eben für einige noch um was geht. Auch Carlos Alcaraz war ja dabei, nur der hat halt sofort die
Der hat
Segel
aber eine
gestrichen.
erste Runde gleich, okay.
Ne, das war bei dem dann halt, ja, man muss natürlich zugeben, dass das Masters Paris auch einen sehr speziellen Belag hat.
Aber hat Norrie so gut gespielt oder Alcaraz so schlecht? Hast du da was
Ich habe das
mitgekriegt?
Match nicht gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Paris vom Belag her Alcaraz nicht so ganz liegt, weil das schon ein recht langsamer Belag ist. Jetzt könnte man ja sagen, gut, Sand auch, aber der Boden ist schon sehr sticky. Das hat ja auch Alexander Zverev im Match gegen Daniel Medvedev jetzt erleben müssen. Der hat sich nämlich ganz früh mal auf die Nase gelegt. Das sah dann kurz so aus. Da dachte ich auch so, oh. Fand ich übrigens sehr interessant. Zu der Zeit war Jannik Sinner, glaube ich, beim Tennis Channel im Interview. Und die machen das so neben dem Court. Die haben ja ihre Bude aufgebaut, wo du dich dann hinsetzt. Und Jannik Sinner hat halt, das merkte man da, mit einem Auge das Match halt verfolgt oder auf dem Bildschirm gehabt, weil der hat dann sofort das Interview abgebrochen und erstmal geguckt, was mit Zverev ist, was ich. Ja, es ist natürlich irgendwie, man wünscht sich, dass das eine selbstverständliche Geste ist, aber ich fand es schon interessant, dass Jannik Sinner da wirklich, du merktest richtig, wie er dann so auf dieser Situation die volle Aufmerksamkeit drauf hat, um das zu gucken. Und erst
Krass.
als geklärt war, okay, es geht wohl weiter, hat er dann mit dem Interview weitergesprochen. Und da kam dann halt auch die Frage auf, wie ist denn der Court? Und er meinte auch, dass der ja sehr sticky, also sehr klebrig sei. Und ich könnte mir vorstellen, dass das halt auch mit dem Ball was macht, was vielleicht einem Alcaraz nicht liegt, weil das ist ja dieser Hartplatz, den man da reinlegt. Und wer schon mal auf so einem Hallenhartplatz war, das ist wie Schleifpapier. Das fühlt sich sehr, sehr rau an. Und vielleicht ist das was, was Alcaraz nicht so liegt, keine Ahnung. Ja, Zverev hat es hinbekommen. Vielleicht gehen wir darauf mal ein, weil da können wir beide was zu sagen. Da haben wir beide was gesehen.
Ja, definitiv. Also, da ohne jetzt das Match in aller Einzelheit auseinanderzunehmen, weder das gestern gegen Medvedev noch insbesondere, wie ich finde, das sehr beeindruckende Finale von letzter Woche in Wien, muss man sagen, dass allen Unkenrufen zum Trotz, ich meine, auf dem Rückweg von Asien viel Fragezeichen wieder hinter Zverev waren, die er selber gegenüber sich ja auch geäußert hat mit oh, schwierige Saison und die Gesundheit und der Rücken und alles irgendwie Mist. Und dann macht er noch den kurzen Zwischenstep dann Saudi-Arabien, holt sich die Kohle noch ab, indem er einfach gegen Taylor Fritz verliert. Also genügend Stoff, um weiterhin viel Häme über ihm auszukippen. Und dann spielt er. Ich will jetzt nicht sagen, wie vom anderen Stern, aber wie ausgewechselt ein wirklich überzeugendes Turnier in Wien und auch das, was er jetzt in Paris wieder abliefert, gewinnt gestern, wir nehmen am Samstag auf, gewinnt gestern gegen ja, einen seiner Angst oder zumindest schwierigeren Gegner Daniil Medvedev in einem am Ende überzeugenden dritten Satz, den er im Tiebreak gewinnt. Und da haben wir schon einen anderen Zverev gesehen in der Vergangenheit, oder?
Absolut. Also ich würde auch sagen, dass man so das Gefühl hat oder jetzt bekommen kann, dass er im Kopf so langsam die Kurve kriegt, weil ich würde sagen, spielerisch ist er noch nicht auf seinem Top-Level. Da macht er hier und da noch Fehler. Das hast du auch im Match gegen Medvedev gesehen. Da hat er im ersten Satz, das hat er auch selber gesagt, taktisch nicht ganz klug gespielt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass, oder was heißt manchmal das Gefühl, mein Eindruck ist, dass Alexander Zverev bei so Gegnern wie einem Daniil Medvedev oder auch einem Taylor Fritz, die einfach sehr emotionslos ihren Stiefel runterspielen, dass er sich da manchmal schwer tut, weil er zu viel machen möchte. Dann möchte er taktisch klug gegen die spielen, weil die geben ihm nichts. Die geben ihm emotional nichts, wogegen er ankämpfen kann, und spielerisch halt auch wenig Angriffsfläche.
Ja.
Und da habe ich oft den Eindruck, dass Alexander Zverev da manchmal in seinem Kopf gefangen ist und zu viel versucht, es zu gut zu machen. Und ich hatte das Gefühl, dass das im ersten Satz auch war, dass er da das Ganze versucht hat, taktisch zu klug zu spielen, und das funktionierte nicht. Und als er sich dann später mehr darauf verlegt hat, einfach seine Power zu nutzen und auch seinen Stiefel runterzuspielen. Und man muss natürlich sagen, es kam ihm am Anfang auch entgegen, dass das frühe Break, was er kassiert hat, Medvedev ihm so halb wieder zurückgeschenkt hat, dass er da irgendwie dann anfing, sich sehr mehr auf sich zurückzuziehen und zu sagen, okay, komm, du kannst ballern, ich kann auch ballern. Und dann im dritten Satz bei, ich glaube, 5-6 war das, dann auch die Eier zu haben, zwei Matchbälle wirklich mutig abzuwehren, ist natürlich ein gutes Zeichen, weil es einfach zeigt, dass er halt im Kopf und mental, glaube ich, eine gute Einstellung wiedergefunden hat. Und ja, jetzt spielt er gegen Jannik Sinner erneut. Und da hatte er in Wien jetzt durchaus auch seine Chancen und ein gutes Level gezeigt. Also kann man sich darauf freuen. Zumindest sind alle Zutaten gegeben, dass es wieder ein cooles Match wird.
Ja, wirklich. Also gerade auch, dass das Matchup gegen Sinner ist jetzt von vornherein ja jetzt keins, wo man sofort mit der Zunge schnalzen würde.
Na, zumindest auch, du nicht.
Ja, genau, ja.
Können wir vorstellen, dass das bei manchem anderen
total,
anders ist.
Total, also bitte, ja, da hast du vollkommen recht, und das stimmt natürlich. Und nichtsdestotrotz, also absolutes Spitzen-Weltklasse-Tennis. Einfach vom Stil her, klar, da sind die Geschmäcker unterschiedlich und das ist ja auch in Ordnung. Aber ich muss sagen, dass das Wien-Finale hat mich jetzt vollkommen unabhängig vom Ausgang, wer es denn dann am Ende gewonnen hat. By the way, ich hätte nicht gedacht, dass Sinner das nach Hause holt, so wie der zwischendrin rumgehumpelt ist. Aber nein, ist es wirklich toll anzusehen, dass sie zu so einem späten Zeitpunkt in der Saison sich dann beide doch nochmal zu solchen Höchstleistungen da hochschaukeln können. Und gerade eben, ich habe es eingangs gesagt, vor dem Hintergrund der aktuellen Situation der letzten Wochen bei Alexander Zverev, habe ich das wirklich, muss ich sagen, Respekt und fand ich wirklich bemerkenswert. Also
ja,
schauen wir mal heute.
Auf jeden Fall sehr positive Entwicklung.
Für diejenigen, die Zeit haben heute, glaube ich, ganz gute Samstagabendunterhaltung. Das wird so, ich glaube, irgendwas not before 17 Uhr, also so wahrscheinlich eher so 18 Uhr, so wenn Bundesliga rum ist, könnt ihr euch in Ruhe dann Sinner gegen Zverev angucken, wenn ihr uns bis dahin gehört habt. Ansonsten wisst ihr, wie es ausgegangen ist, und seid schlauer als wir.
Das sowieso. Also ich glaube, unsere Community ist im Schnitt schlauer als wir.
Auf jeden Fall. Und sie weiß mehr und weist uns gerne auch eben manchmal auf Fehler, die wir machen, hin oder addiert was dazu. Also wie gesagt, wenn jemand von euch in Paris vor Ort war, wird uns wirklich mal interessieren. Schreibt uns da gerne an kontakt@tennisproleten.de oder so auf Instagram gerne so eine Direktmessage oder so. Dann verwursten wir das auch gerne in der nächsten Folge nochmal als Hörer oder Hörerinnen-Feedback. Genau. Henrike, sonst Jugend forscht nicht mehr, sondern Jugend strebt
Siegt.
unaufhaltsam, siegt und
Jugend siegt.
strebt unaufhaltsam ins richtige Profitennis, kann man das so sagen?
Ja, also die Tür will ich nicht aufmachen, weil ich den Druck immer gar nicht ausüben möchte. Da finde ich, kann einfach zu viel passieren. Und klar gibt es das, dass es Topspieler gibt, die mit 18, 19 die Tour ziehen. Aber wenn man sich das mal anguckt, ist der Schnitt doch eher gering. Ist bei den Damen, glaube ich, gefühlt noch ein bisschen häufiger als bei den Herren, was ich würde wahrscheinlich sagen, auch ein bisschen mit der körperlichen Entwicklung zusammenhängt, weil Frauen da einfach auch, und da lasse ich mich gerne korrigieren, aber das ist zumindest mein letzter Stand, Frauen einfach schneller physisch ihren Endstand erreichen, ihren Erwachsenenstand. Und Männer aufgrund der Tatsache des Muskelwachstums, dass viele junge Männer ja erstmal in die Höhe schießen, bevor sie dann in die Breite gehen, dass das vielleicht das Ganze auch ein bisschen verzögert. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Ja, aber aus deutscher Sicht hatten wir wirklich, wie du sagst, Jugend forscht, Jugend siegt, letzte Woche zwei tolle Ergebnisse zu verzeichnen. Einmal Justin Engel, ich glaube, der so als Next Big Thing gehandelt wird, aus deutscher Herrensicht, hat in Hamburg bei dem Ladies and Gent Cup Championships Turnier,
Dingsbums, ja.
wie auch immer, ich muss ehrlich sagen, tut mir leid an das Turnier, ich habe den Namen jetzt vergessen.
Müsst ihr noch
Sein
mal
erst
dran arbeiten an
da,
dem Namen. Ja.
nee, da muss ich vor allen Dingen mal
Nee,
dran
nicht
arbeiten. Ich
du.
hätte
Wenn es nicht haften bleibt, dann ist es doch nicht dein Verschulden, sondern dann muss ich mir einfach einen knackigeren Namen ausdenken. Zum Beispiel Tennisturnier, ja. Oh, oder Hamburg-Pokal. Oder irgend sowas, ja.
Ladies and Gents Cup 2025. Ich habe es jetzt einmal nachgeguckt. So,
Ladies and
jetzt.
Gents, okay, ja. Doch zurück zum Wesentlichen. Justin Engel hat
Egal,
dort
hat
Tennis
dort
gespielt, ja.
Tennis gespielt, sehr gut gespielt. Er hat dort nämlich seinen ersten Challenger-Titel geholt. Und das ist ja dann doch so der erste Schritt für die meisten, weil es der A natürlich auch ein paar Punkte gibt und B, weil es natürlich auch so ein, ja, einfach über diese Hürde drüber kommen, das erste Mal so einen größeren Titel zu gewinnen. War auch, was ich so gesehen habe, natürlich ganz gute Stimmung vor Ort, weil sich da natürlich alle, A, weil auch die Hamburger, muss man jetzt ja mal sagen, ein sehr tennisfreudiges Volk sind,
Das sind
sehr, sehr
sie,
tennisfreudige
stimmt.
Stadt. Und da sowieso der Zuspruch sehr groß ist, und natürlich durch die Tatsache, dass da ein junger Deutscher die Chance hat, einen Titel zu holen und es dann auch getan hat. In einem sehr knappen Finale gegen Federico Sina, ein Italiener, noch nie gehört vorher, 7-5, 7-6. Kann man sich freuen. Also für Justin Engel so zum Ende des Jahres dann doch echt noch so einen Erfolg einzufahren, ist wirklich super. Und mit in den Erfolgsrängen eingestiegen, wenn auch Anführungsstrichen nur auf ITF-Ebene, und das nur möchte ich jetzt eigentlich mal streichen auf ITF-Ebene, ist Max Schönhaus, weil der hat nämlich bei den ITF Tennis Tour Finals, Junior Finals, da werden die acht besten Junioren und Juniorinnen eingeladen. Da war zum Beispiel auch eine Julia Stussek dabei, was so ein bisschen, glaube ich, als inoffizielle Weltmeisterschaft auf ITF-Ebene, hat er den Titel geholt. Als erster Deutscher überhaupt, wenn ich da richtig informiert bin, und hat damit ein ziemlich gutes Jahr gekrönt, weil er ja auch bei den French Open im Finale stand, im Einzel, und da gegen seinen Landsmann Neils McDonald verloren hat, nur knapp. Insofern können wir da wirklich aus der Herren-Jugendabteilung zwei schöne Siege zum Ende des Jahres mit einreihen.
Ja, krass gut. Also für Max Schönhaus sicherlich ein Bombenjahr, was das angeht. Und da darf man jetzt gespannt sein, wenn dann jetzt der Sprung sozusagen gelingen soll, gelingen wird. auf die große Tour. Zumindest mal die Jugend- und Juniorenergebnisse lassen aufhorchen. Und du sagst es, das Turnier ist im Grunde genommen wie die ATP-Finals, nur halt noch in klein, ja, für die Jüngeren so ungefähr. Und das gegen eine starke internationale Konkurrenz zu ziehen. Sehr, sehr stark.
Ach ja, und da fällt mir noch ein, kann Justin Engel nicht sogar noch an den Next-Gen-Finals teilnehmen? Ich weiß gar nicht, wie da das Race ist.
Das sag ich dir in einer Sekunde. Ich gehe nur mal
ja,
hier
mit meiner schlauen App.
Ist im Moment Zehnter für das Next-Gen-Race. Aber...
Naja gut, dann wäre zumindest ein Alternate. Ne? Ich glaube, das haben die doch auch, oder?
Das haben die auch, weil es kann ja immer mal jemand ausfallen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, bis wann die Quali da noch läuft. Da dürfte noch einiges gehen bis dahin, da die ja immer eine ganze Ecke später stattfinden. Bei den Großen ist es ja so, dass jetzt Paris noch zählt und nächste Woche Metz und Athen noch zählen. Also da um diesen letzten verbliebenen Platz prügeln sich Musetti und Felix Auger-Aliassime und Alexander Bublik, der hat auch noch eine Chance. Und bei den Jüngeren, ja, Justin Engel im Moment auf 10 und vielleicht kann er noch was reißen. Vielleicht tritt ja vorne auch jemand nicht an. Keine Ahnung, spielt so ein Jakob Menzig oder ein Fonseca? Gehen die da hin oder sind die sich zu fein inzwischen? Nee, wahrscheinlich müssen die da schon mitspielen. Das wird schon erwartet, oder?
Ja, und eigentlich haben viele das auch immer mitgenommen. Also ja, wenn du dir so das Line-up der letzten Jahre anguckst, wer da alles gespielt hat und jetzt auf der Tour unterwegs ist, haben viele das eigentlich auch mitgenommen und ernst genommen. Du wirst ja auch mehr als 3,50 Mark für kriegen,
ja,
gehe ich mal von aus.
Ja, ja,
ist ja auch wieder sponsored bei Saudi Arabia, glaube ich.
Ah, ja. Ja, du hast natürlich vollkommen recht, ja, ja.
Wird sich das wahrscheinlich durchaus lohnen.
Das stimmt. Apropos Geld.
Nee, wird in Mailand gespielt, glaube ich, oder? Egal, ja, aber da wird es ein bisschen Schläppchen für geben.
Ja.
Also wenn ich mir bei den Großen die Entry-Fee und Participation-Fees angucke, lohnt sich auch hinfahren schon.
Also jetzt sagst du hier Mailand, Turin, dann ist der Davis Cup-Finale ist in Bologna. Eigentlich muss man ja fast dankbar sein, dass die WTA-Finals mal woanders stattfinden und sei es in Saudi-Arabien, oder? Sonst ist ja alles in Italien, wie langweilig.
Ja, könnte man natürlich sagen, haben natürlich mit Andrea Gaudenzi auch einen richtigen ATP-Chairman. Aber ich denke, dass vieles in Italien ist, ist ja auch eine Anerkennung der momentan schon enormen Vormachtstellung der Italiener, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen, sind hier wirklich exzellent aufgestellt.
Ach klar.
Insofern, was auch damit zusammenhängt, dass der ja, italienische Tennisverband auch sehr viel dafür getan hat und auch viel in lokale Turniere investiert hat, was natürlich einfach, ne, Konkurrenz fördert das Geschäft, muss man sagen, gilt auch im Tennis. Aber ja, es ist natürlich, könnte man jetzt sagen, mal eine schöne Abwechslung, dass die WTA-Finals in Riad stattfinden. Ich persönlich muss sagen, mir gefällt das nicht so. Nicht, weil Riad nicht schön ist, sondern weil ich es schon ein wenig scheinheilig finde, wenn ich mir so in Saudi-Arabien die Stellung der Frau in der Gesellschaft angucke und dann reist ausgerechnet der wirtschaftlich, für Frauen wirtschaftlich best funktionierende Sport ausgerechnet dahin. Ja. Könnte man jetzt sagen, ja, dient zur Förderung, bla, aber irgendwie hat es für mich ein Geschmäckle, weil wenn es eine Sportart gibt, wo man, glaube ich, als Frau sowohl finanziell als auch gesellschaftlich eine herausragende Stellung erreichen kann, ist es wahrscheinlich Tennis. Also ich würde sagen, unter den bestverdienenden Sportlerinnen der Welt sind nicht wenige Tennisspielerinnen. Was ich sehr schön finde, dass der Sport ja den Frauen so viel bietet. Aber dann hat es immer irgendwie was Komisches, wenn man dann so unkritisch an solche Orte reist. Und ich glaube, das ist eher das Problem für mich. Nicht, dass sie da hingehen, da verstehe ich ja durchaus den Ansatz, sondern eher, dass ich das Gefühl habe, dass vieles dann auch sehr unkritisch passiert. Aber gut, kann man jetzt sich jetzt drüber streiten, ob das die Aufgabe von Sportlerinnen und Sportlern ist, da was zu tun und zu sagen, das Line-up lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, das ist super. Und dann heißen die Gruppen auch noch so cool. Das eine ist die Serena Williams-Gruppe und das andere, die, und es ist schön, dass sie es ausschreiben, die Stephanie Graf-Gruppe. Also bei
ja,
uns
das
besser
fand
bekannt.
Ich auch sehr schön.
Die Steffi Graf-Gruppe, ja, und die Serena Williams-Gruppe. Naja, und also wer wirklich dieses Jahr, und da kommen wir sicherlich auch nochmal in unserem Jahresrückblick drauf zu sprechen, aber wer dieses Jahr kondensiert sozusagen nochmal live miterleben möchte, der hat da wirklich Top of the Pops versammelt. Hier in der Steffi Graf-Gruppe Sabalenka, Gauff, Pegula und Paolini. Und die Serena Williams-Gruppe Swiatek, Anisimova, Rybakina und Madison Keys. Also, wer ab kommender Woche nichts anderes zu tun hat, dem sei das.
Stimmt,
startet schon heute, ja. Man.
Also wir wieder nochmal, wir nehmen Samstag auf, heute geht's los. Also alle, die das jetzt hören und ab 16 Uhr nichts zu tun haben, ihr könntet euch aussuchen. Masters Paris, Zverev und Damen Riad, glaube ich, geht auch irgendwie 16 Uhr los. Muss ich jetzt nochmal gucken, dass ich hier keinen Blödsinn erzähle.
Henrike, ich werde einfach alt, du merkst.
Wir alle werden alt.
Aber nein, du bist einfach erstmal, bist du deutlichst jünger als ich. Und du merkst es einfach, ich bin wirklich wie so ein alter Sack inzwischen. Ich bin so in meinem Modus drin, montags gehen Tennisturniere los und selbstverständlich auch WTA-Finals am Montag zu starten und doch nicht am Samstag. Also es ist furchtbar.
Nee, heute geht es ab 16 Uhr mit der Serena Williams-Gruppe los. Swiatek spielt gegen Keys und Anisimova gegen Rybakina. Anisimova, Rybakina, ich glaube, da hätte ich schon Bock drauf.
Oh, toll, Mensch. Also ich weiß nicht, ob meine Zeit gekommen ist, dem Ganzen hier den Rücken zu kehren. Verharrt in meinen alten Strukturen. Denkmuster reicht nur noch von Montag bis Sonntag und nicht von Samstag bis Sonntag die Woche drauf. wie dem auch sei, ich freue mich trotzdem drauf und werde es genüsslich gucken.
Gibt's? Ich meine, auch die Doppel-Ecke kann sich auch sehen lassen. Ja. Paolini spielt nämlich auch Doppel.
Na.
Die hat volles Programm. Ja. Egal auch.
Kann die
ist
das?
Alles.
Die Doppelbelastung kann schon. Deutsche Beteiligung haben wir leider nicht. Ja, also für Laura Siegemund hat es nicht gereicht, bei den Doppeln sich zu qualifizieren. Ganz anders im Gegensatz übrigens bei den Herren. Hier Gravitz-Pütz, bombenstark auch wieder in Paris, muss man sagen. Also keine Deutsche bei
den... Als Titelverteidiger gehen die auch rein.
Ja,
also,
naja.
Die gehen als Titelverteidiger rein in nach ich will immer noch London sagen.
Aber nee, das ist ja und auch nicht mehr Turin, ist Mailand.
Ja? Mailand, Main. Wie war das? Madrid oder Mailand? Hauptsache
Italien. Naja, Rom oder Madrid, scheißegal, Hauptsache Italien. Ne?
Irgend sowas, ich weiß es auch nicht mehr. Ja, also bei den Damen leider nicht, aber bei den Herren auf jeden Fall. Dafür haben wir bei den Damen, wenn es bis Montag so bleibt, eine neue Nummer 1. Eva Lüss ist auf ihrem Career-High bei 40 angekommen.
Also eine neue Nummer 1 im deutschen Damen-Tennis.
Im deutschen Damen, nicht im Welttennis. Bitte nicht falsch verstehen. Nee, weil da hatte ich letzte Woche mit Daniel drüber gesprochen, dass für uns gefühlt Eva Lüss immer so zurzeit die Nummer 1 ist im deutschen Tennis, aber es war halt bis letzte Woche nicht. Und im Live-Ranking müsste sie jetzt gerade auf Platz 40 die beste deutsche Dame sein. Ob sich da bis Montag noch was verschiebt, verzeiht mir da, wenn ich da vielleicht irgendwie was, wenn sich da noch was tut oder jetzt durch die Turniere, die noch gespielt werden, irgend sich was nachzieht. Aber das müsste so sein. Egal, sie hat auf jeden Fall dann ein neues Career-High erreicht zum Ende der Saison.
Es wird stetig, ja.
Ja, auch mit Ella Seidel, die ja auch in China noch gespielt hat und da auch eine gute Figur gemacht hat. Gegen Korpatsch, glaube ich, ist ja am Ende so ein bisschen die Energie ausgegangen, weil sie da den ersten Satz solide gewonnen hat und dann, glaube ich, so ein bisschen eingebrochen ist. Dafür hat Korpatsch dann das Viertelfinale erreicht. Also zum Ende des Jahres haben wir wirklich aus deutscher Sicht noch so ein paar
Lauter kleine,
Goldnuggets
größere
bekommen.
Highlights. Ja. Total.
Ja.
Absolut. Du, Enrique, dann würde ich sagen, hast du mich mal wieder auf den neuesten Stand gebracht. Ich kann jetzt da wieder aktiv
ganz
und aktiver
beruhigt.
eintauchen, ne? Danke dir ganz herzlich. Und
Ja.
oder hast du noch was und habe ich vergessen?
Nö.
Nö.
Man kann natürlich sagen, Shoutout to Valentin Vacherot,
Na, ja.
der das monegassische Tennis auf die
Oh,
Karte gebracht
Leute,
hat
echt.
und beschlossen hat, was soll ich mit dem ganzen anderen Scheiß? Ich spiele einfach nur die Masters gut und dann passt das schon mit der Weltrangliste.
Naja, aber jetzt haben wir doch noch einen Punkt, da müssen wir schon kurz drauf eingehen, auch wenn wir es, meine ich, vielleicht irgendwo an anderer Stelle auch schon mal besprochen haben. Es ist ja so, dass die, such dir jetzt aus, soll ich sagen, 200, 250 besten Spieler in der Welt alle verdammt gut spielen können. Und ja, irgendwo dann ab 30, 25 oder sowas musst du nochmal einen Strich ziehen und Top 10 auch nochmal einen Strich. Aber grundsätzlich erstmal sind das alles Top-Sportler und super Tennisspieler. Und manchmal braucht es einfach diese Fügung von einem fantastischen Run, wie jetzt bei dem Wajero in Shanghai, der dich dann plötzlich durch sportlichen Erfolg, überhaupt keine Frage, in eine Weltranglistenposition reinspielt, wo du tagtäglich, wöchentlich dein Können unter Beweis stellen kannst, indem du dann eben nicht mehr von Challenger zu Challenger reist, sondern plötzlich von Masters zu Masters, von 500er zu 500er Turnier. Und dann eben, ja, du bist dann eben dran wie heißt es, an den Trögen, ja, an den fetten Möglichkeiten, nicht nur gutes Geld zu verdienen, sondern vor allen Dingen fette Punkte zu sammeln. Denn halt Erstrunden- oder Zweitrundensiege bei 500ern oder Tausendern spielen dir halt Punkte in deine persönliche Bilanz rein. Da musst du aber lange auf so ein Ladies and Gents Turnier in Hamburg oder wo auch immer reisen. Und wir haben es mit dem guten, na, wie hieß er? Arthur? Nee, Quatsch. Aslan Karatsev, genau, jetzt mit Aslan Karatsev erlebt. Da haben auch Leute,
die stärkste Wade der
ja,
Tennistour bis
natürlich,
heute.
ja, der hat eine Wade, die ist so dick wie mein Dickschädel, so ungefähr. Nein, da haben wir schon mal erlebt und da haben auch viele Leute, die die Challenger Tour sehr, sehr viel enger und kontinuierlicher verfolgen, haben gesagt: Mensch, ja klar, der Aslan, der ist doch jedem Begriff und der hat schon immer gezeigt, dass er ein Bombenspieler ist und ist doch logisch, dass er das kann. Da haben wir dieses Beispiel schon mal gesehen. Und jetzt kriegen wir das gerade mit dem Wajero wieder mit. Die Härteprüfung kommt dann im nächsten Jahr, so zum Herbst hin, wenn du dann
Absolut,
deine
absolut.
Pünktchen verteidigen musst. Aber wie gesagt, du hast eben jetzt die Chance, bis nächsten Herbst in der Landschaft der 250er, der 500er und bei ihm eben sogar der 1000er Turniere genügend Punkte zu sammeln, um dich in den Top 100 irgendwo erstmal festzusetzen. Und das ist immer wieder spannend zu sehen bei diesem ja, Weltranglisten-Punktesystem im Tennis.
Ja, klar, da hast du natürlich recht. Tennis hat auch viel mit Glück zu tun. Also in den Top, wie du sagtest, 150, 200 können die alle, 250 können die alle Tennis spielen. Und das hat auch viel mit Konstellation und Glück zu tun, natürlich.
Sternenkonstellation, ja. Ob die
Ja,
Waage
Sternenkonstellation. Nee,
gerade
aber
im
auch
dritten Haus oder
Konstellation.
sonst was.
Ja, aber auch Konstellation, gegen wen du
Ja,
spielst, dann
total.
rutschst du mal in so ein Turnier rein. Und dann kommen noch zwei Dinge dazu. Wenn du es dann einmal schaffst, über diese Hürde zu gehen, ich meine jetzt nicht unbedingt einen Sieg bei einem Masters, aber mal so ins Rollen zu kommen, das hast du ja auch bei Ella Seidel jetzt zum Ende der Saison gesehen, ne? Die hat einmal irgendwie, glaube ich, hatte ich so den Eindruck, dass es bei ihr auch so im Kopf Klick gemacht hat und dass sie dann den Schwung auch so mitnehmen konnte. Und wenn du natürlich diese großen Turniere spielst, hast du auch einen anderen Gegner. Das heißt, das macht natürlich mit deinem Tennis auch was.
Ach klar,
Du
natürlich,
musst dich natürlich auch an ein anderes Level nochmal anpassen und das hilft dir dann am Ende auch, weil wenn du in drei Sätzen knapp gegen den Jannik Sinner verlierst, kann das gegen viele andere für dich aber den Sieg bedeuten, aufgrund des Levels, das du spielst.
ja, Und das kennen wir ja alle. Also ich meine, warum soll das bei den Profis nicht anders sein als im Breitensportbereich, dass wenn du mit stärkeren Menschen spielst, trainierst, dass du, selbst wenn du verlierst, stärker wirst, ja, weil das dich das Ganze nochmal auf ein neues Niveau hebt, als wenn du unter deinesgleichen dich nur tümmelst.
Das ist richtig.
Ja.
Und das ist doch mal ein guter Abschluss für den Podcast.
So machen wir
Geht
das.
raus, geht
Jo.
spielen, messt
Ja,
euch.
tümmelt euch nicht unter euresgleichen. Strebt nach
Genau.
höherem. Amen.
Nein.
Nein,
Oder habt einfach ein schönes Wochenende auf dem
genau.
Sofa, wie ihr
Habt Spaß,
wollt.
guckt WTA-Finals, was auch immer. Auf jeden Fall genießt das Leben. Wir hören uns wieder kommende Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Tschö.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.